Liebe Geschwister, hier in unserer Paul-Gerhardt-Kirche und zu Hause am Stream oder vielleicht hört ihr die Predigt später mal an, wenn es euch reinpasst. Ich grüße euch herzlich. Wie ihr schon im Trailer gesehen habt, geht es heute um den zweiten Teil unserer Predigtserie zum Vaterunser. Dieses berühmteste Gebet der Welt, darf ich das so sagen? Dieses berühmteste Gebet der Welt aus den Gebeten des Judentums heraus erwachsen. Jesus war Jude, gehorchte dem Gesetz der Tora, lebte mit jüdischen Gebeten. Und das Vaterunser, das er seine Jünger lehrte, hat klare Ähnlichkeiten, etwa mit dem Kaddischgebet vor 2000 Jahren oder die traditionellen Gebete der Juden zum Neujahrsfest Rosh Hashanah, beginnen mit der Anrede, unser Vater, unser König. Und da könnt ihr unschwer das Thema der ersten Predigt in unserer Reihe erkennen, die Doris letzte Woche gehalten hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Doris hat uns erklärt, dass Jesus ein anderes Verhältnis zum Vater im Himmel hatte als die Juden bis dahin. Kein Wunder, ist doch Jesus der Sohn Gottes in einem wirklichen, tatsächlichen Sinn gezeugt, nicht geschaffen. Es ist das Verhältnis eines Kindes zu seinem Vater. Genauer eines Kindes zu seinem Papa, das hat die Doris uns auch erklärt, denn Jesus spricht seinen Vater im Himmel mit dem aramäischen Namen Abba an. Und da könnt ihr unschwer unser Papa raushören. So hat Jesus seinen Vater angesprochen. So eng und kindlich war sein Verhältnis zu seinem Vater, als er hier auf der Erde war. Wir wissen, dass Jesus uns Schwestern nennt und Brüder. Und es ist ein Grund, weshalb wir auch zu Gott Papa sagen dürfen. Und manche denken, wow, wie geht das überhaupt? Können wir den Gott des Universums mit Papa anreden? Ja, das können wir. Und das tut unserer Ehrfurcht und unserer Ehrerbietung, mit dem wir Gott begegnen, keinen Abbruch. Er ist beides. Er ist der König des Universums und er ist unser Papa. Geheiligt werde sein Name. Unser heutiger Predigttext ist der zweite Vers des Vaterunsers, besteht aus zwei Bitten. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Es sind nur 12 Worte, 4x3 Worte in der Luther-Übersetzung. Und ich habe mir gedacht, als ich mich für das Thema entschieden habe, das ist easy. Das ist einfach. Also hast nicht viel Arbeit mit vorbereiten, das geht schon ganz gut. Und wie ich mich dann dran setze an die Vorbereitung, dann merke ich plötzlich, dass da 4x3 Worte drin sind, das sind 4 Predigten. Und bei Agape dauert eine Predigt 25 bis 30 Minuten, also 4 Kurzpredigten. Ich lege diesen Vers deshalb in den folgenden 4 Abschnitten aus. Wenn ich sage, ich lege den Vers aus, dann heißt das, da ist es Gottes Wort und dann bin da ich, der mit meiner begrenzten Einsicht, mit meiner Fehlbarkeit, mit meinen Irrtümern etwas über dieses Wort Gottes sagt. Solltet ihr im Hinterkopf behalten, wenn ihr meine Predigt hört, bildet euch ein eigenes Urteil. Ihr alle habt den Geist Gottes, wenn ihr euer Leben für Jesus geöffnet habt. Also, ich habe eine Auslegung. Das ist was anderes, das Wort Gottes. Die Auslegung also in 4 Teilen, und das sind die 4 Teile meiner Predigt, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Erstens, dein Reich komme. Manchmal wird in der Bibel das Reich Gottes auch Himmelreich genannt. Im Grundtext steht hier ein Wort, das könnte man mit Königsherrschaft oder Herrschaftsbereich übersetzen. Kurz, was ist das Reich Gottes? Es ist der Herrschaftsbereich Gottes. Das Reich Gottes ist der Herrschaftsbereich Gottes. Und das Kommen dieser Herrschaft, das Kommen der Königsherrschaft Gottes, ist eines der Hauptthemen der Predigt Jesu. Es war eines der Hauptanliegen in den Predigten Jesu. Und das zeigt sich schon ganz zu Beginn seines öffentlichen Auftretens. Schon im ersten Kapitel des Markus-Evangeliums heißt es, die Zeit ist erfüllt, die Königsherrschaft Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und das ist der Grund, warum es hier ums Zentrum geht. Tut Buße, glaubt an das Evangelium, glaubt an die Erlösung, an die Vergebung der Schuld, wenn ihr Buße tut. Das ist das Zentrum, darum geht's bei Jesus. Buße tun, das heißt, kehrt um von euren bösen Wegen. Lasst fahren, was nicht in Gottes Willen ist, was entgegen Gott steht, was gegen das Leben, gegen den Menschen ist. Lasst's fahren. Und glaubt daran, dass Jesus der Erlöser ist, durch den meine und deine Schuld vergeben ist. Das ist die Botschaft vom Reich Gottes. Und wie ich das so vorbereitet habe, da hat es mich erinnert an unsere Männerfreizeit. Wir hatten am Samstagabend einen Impuls, den hat der Erne gehalten. Und da ging es am Ende von dem Abend darum, dass wir unsere Schuld und Sünde bekennen und Buße tun. Und dafür haben wir uns lange Zeit genommen. Und dann sind wir Männer in die Buße gegangen und haben unsere Sünden bekannt. Über eine halbe Stunde. Wisst ihr, mir sind die Tränen in den Augen gestanden. Was für ein heiliger Moment. Reich Gottes. Königsherrschaft Gottes. Und Jesus wurde immer wieder gefragt, wann fängt denn die Königsherrschaft Gottes an? Wann kommt's denn endlich? Wann geht's los? Denn unter den Juden damals gab es eine starke Messias-Erwartung. Die haben gewartet auf den Erlöser, auf das Erscheinen des Messias und auf die Etablierung der Königsherrschaft Gottes. Dabei haben die meisten Juden an ein irdisches Reich gedacht. Zum Beispiel auch an die Befreiung von den Römern. Und Jesus hat was ganz anderes gesagt. Jesus hat geantwortet, das Reich Gottes kommt nicht mit äußeren Zeichen. Das Reich Gottes ist jetzt schon mitten unter euch. Und an einer anderen Stelle, wenn ich die Dämonen mit dem Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Königreich Gottes zu euch gekommen. Das ist die Königsherrschaft Gottes. Da kann kein Dämon und kein Teufel bestehen vor der Herrschaft Gottes, der Herrschaft Jesu. Das Reich Gottes ist dort, wo Jesu Herrschaft das Maß und das Ziel aller Dinge ist. Vor 2000 Jahren mitten unter den Juden, das konnte jeder sehen. Und heute? Gott ist in den Himmeln bei seinem Vater seit seiner Auferstehung und Himmelfahrt. Ja, wo ist er noch? Wo ist Jesus noch? Ja, Brigitte, genau, genau. Christus wohnt in seinen Kindern. Jesus sagt, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Paulus, Christus wohnt durch den Glauben in euren Herzen. Und weiter, Christus lebt in mir. Christus wohnt in seinen Kindern, in denen, die ihn eingeladen haben, in ihr Herz zu kommen und dort zu wohnen. Wusstest du, dass du Jesus einladen kannst, in dein Herz zu kommen und in dir zu wohnen? Wow, das ist was. Also, Jesus sagt, das Reich Gottes ist in Jesus bereits gekommen. Es ist in mir und in dir, wenn wir ihm folgen. Und es ist insofern unsichtbar. Ist kein König, der irgendwo auf dem Thron sitzt. Keine Armee, die man sehen kann, ist unsichtbar. Warum, wenn Jesus und sein Reich Gottes schon da ist, warum sollen wir dann bitten, dein Reich komme? Das ist ja ausdrücklich, dass wir bitten sollen. Ich glaube, erstens beten wir das, weil das unsichtbare Reich Gottes in unserem persönlichen Leben immer und immer mehr seine Kraft entfalten soll. Ich bin damit nie am Ende. Es ist ein lebenslanger Prozess. Und ich lebe schon eine gewisse Zeit und ich sehe immer noch viel Luft nach oben. Also bete ich, dein Reich komme in mein Herz, damit seine Kraft noch mehr entfalten kann. Und zweitens bitten wir darum, dass die sichtbare Königsherrschaft Gottes auf der Erde erscheint. Nämlich dann, wenn er in Herrlichkeit kommt und eine neue Schöpfung ins Dasein ruft. Und so endet das Neue Testament tatsächlich in der Offenbarung des Johannes mit der Bitte, Amen, wahrlich, komm doch, Herr Jesus, komm. Anders ausgedrückt, Herr Jesus, dein Reich komme in Sichtbarkeit. Gottes Reich ist also gegenwärtig und zugleich ist es zukünftig. Gottes Reich ist jetzt schon und zugleich ist es noch nicht. Und es ist eine Spannung, mit der ich lebe und unter der ich manchmal auch leide. Mein ganzes Leben als Christ. Aber das ist ein anderes Thema. Also, dein Reich komme. Zweitens, dein Wille geschehe. Die Hauptbedeutung dieser zweiten Bitte ist, Herr, dein Wille soll überall geschehen. Einfach überall. Ob es im Himmel ist, ob es auf der Erde ist, wo auch immer, dein Wille soll überall geschehen. Das erbitten wir. Was auch immer dein Wille ist, Gott im Himmel, was auch immer dein Wille auf der Erde ist, dein Wille, Gott, soll geschehen. Ob wir dich verstehen oder nicht, dein Wille soll geschehen. Und so sagen wir ein kräftiges Amen zu seinem Willen. Als ich das geschrieben habe, habe ich mir gedacht, wait a minute, was habe ich da eben gesagt? Ein kräftiges Ja sagen zu Willen Gottes, was immer Gott will, ob ich ihn verstehe oder nicht, ob mir sein Wille gefällt oder nicht. Echt? Ist doch krass. Ja, wer kommt denn auf so ein schmales Brett? Das ist doch eine Zumutung, oder? Ein Blankoscheck ist es. Das ist sozusagen eine limitfreie Kreditkartennummer. Also, bitte mal unter uns. Ich will schon ganz genau wissen, wozu ich ein bedingungsloses Ja sage. Das ist das Mindeste, oder? Wie kann man denn um sowas bitten? Also wie kann man sich dermaßen in die Hand eines Gottes geben, den ich noch nicht mal sehe? So irrational. Und sowieso, ich meine, sowieso, ist Gottes Wille wirklich gut? Immer? Will Gottes Wille wirklich immer das Beste für mich, was ich ehrlich gesagt auch will? Wird Gottes Wille mich nicht letztlich einschränken? Vielleicht sogar beherrschen? Wird Gottes Wille mir am Ende alles verbieten, was cool ist? So eine Art Spaßverderber im Himmel? Merkst du was? Hörst du das Zischen der alten betrügerischen Schlange aus Eden? Freunde, jetzt sind wir in einem ganz, ganz zentralen Punkt. Die zweite Bitte des Vaterunsers berührt den Kern unseres Glaubens. Denn Glaube ist ja nicht in erster Linie das Fürwahrhalten einer Sammlung von Dogmen. Das ist ja nicht in erster Linie, dass ich tue und tue und tue und tue und tue. Glaube bedeutet Vertrauen auf den Vater im Himmel in einer ganz persönlichen Beziehung. Vertrauen in dem Wissen, dass Gott Liebe ist. Vertrauen in dem Wissen, dass Gott gut ist. Vertrauen, dass Gottes Wille deshalb immer das Beste will für die Welt und für mich und für dich. Das Beste, vielerlei Hinsicht. Das Beste, das heißt zum Beispiel auch, freu dich an all dem Guten, was Gott in die Welt und in dein Leben gelegt hat. Genieße seine vielfältigen Gaben und Segnungen. Gott will doch nicht, dass du dein ganzes Leben lang freudlos und niedergedrückt in Sack und Asche herumschleichst. Naja, manchmal meinen wir sogar, dann seien wir besonders fromm. Nein, das ist nicht Gottes Wille. Vergiss es nicht, Gott ist der Schöpfer der Freude. Und in diesem Vertrauen möchte ich meinem Vater im Himmel den Blankoscheck der zweiten Bitte des Vaterunsers ausstellen. Dein Wille geschehe. In diesem Vertrauen möchte ich meinem Vater im Himmel meine limitfreie Kreditkarte mit PIN und Prüfnummer geben. In diesem Vertrauen möchte ich meine Knie beugen und sagen, aber mein Papa im Himmel, ja, dein Wille geschehe. Wie geht's dir dabei? Möchtest du das auch? Aber wie? Wie, wenn's schwierig wird? Wie, wenn Gottes Wege eines Tages so ganz anders sind? Überhaupt nicht nach meinen Vorstellungen. Was dann? Situationen, in denen das Leid und der Tod in unser Leben einbricht, wie die Flut letzte Woche in Texas. Ich habe gelesen, dass fast 30 Mädels in einem christlichen Camp dort gestorben sind, ertrunken. Es ist Gottes Wille. Ich glaube nicht. Gottes Zulassung. Ich glaube, dass Gott geweint hat, als die 30 Mädels ertrunken sind. Wir kommen hier an ein Thema, das kann ich jetzt hier nicht weiter vertiefen. Es ist die Frage nach dem Leid in der Welt. Und ich denke daran, dass wir mal ein Agape-College-Abend machen über dieses Thema. Und dann gibt es unheilbare Krankheit und dann gibt es Verlusterfahrungen und Enttäuschungen und Einsamkeit und vieles mehr hier in unseren Reihen. Grenzerfahrungen, Glaube am Limit. Und da muss ich an Jesus denken. Da muss ich an Jesus denken, in größter Todesangst, in der schwersten Stunde vor seinem fürchterlichen Foltertod am Kreuz. Da sagt er und betet, mein Vater, Abba, Papa, dieser Kelch möge an mir vorübergehen. Ich will, dass der an mir vorübergeht. Ich will das nicht. Und dann sagt er, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und wenn er das nicht gesagt hätte, dann säßen wir heute nicht hier. Das bedingungslose Ja von Jesus zum Willen seines Vaters. Und dann habe ich mich gefragt, als ich so saß und nachgedacht habe über die Predigt. Wisst ihr, wenn ich eine Predigt vorbereite, dann ist es für mich eine ganz tiefe Erfahrung mit meinem Gott und dem Wort Gottes. Und dann saß ich da und dann frage ich mich, Siegfried, mal ehrlich, werde ich auf dem schweren oder auf schwersten Lebenswegen ein Ja zu Gottes Weg und meinem Leben finden? Ich will's, ja, aber werde ich's können? Werde ich's können, wenn's so weit kommt? Gott weiß es. Gott helfe mir. Aber eins weiß ich. Ich halte mich fest an der Zusage Gottes, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Und es gilt für alle, die ihr heute Abend hier seid. Denen, wenn ihr Gott liebt, es gibt nichts, was in eurem Leben geschieht, was nicht letztendlich in einer Ewigkeitsperspektive zum Besten ist. Das ist ein Grundpfeiler meines Glaubens. Und ich halte mich fest an der Zusage Gottes, Gott ist in meiner Schwachheit mächtig. Amen. Wisst ihr, wie schwach ich bin? Ihr denkt vielleicht, das ist der Professor Emeritus von der TU München. Und ihr denkt vielleicht, der hält viele Vorträge. Und den kennt jeder, da im Naturwissenschaft und Glaubebereich. Forget about it. Wisst ihr, wie schwach ich bin? Gott ist in meiner Schwachheit mächtig. Und ich bin fest entschlossen. Ich lass Gott nicht los. Komme, was da wolle. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wie im Himmel. Was ist denn der Gottes Wille für den Himmel? Können wir überhaupt was darüber wissen? Also ich würde mal sagen, aus Gottes Wort lerne ich Folgendes. Gott will, dass keine Sünde mehr ist im Himmel. Und deshalb gibt es dort keine Sünde. Gott will, dass keine Krankheit ist im Himmel. Und deshalb gibt es dort keine Krankheit. Und Gott will, dass kein Schmerz mehr ist im Himmel. Und deshalb gibt es dort keinen Schmerz. Und Gott will, dass keine Tränen mehr sind im Himmel. Und deshalb gibt es dort keine Tränen mehr. Außer vielleicht Freudentränen. Und Gott will, dass der Löwe Gras frisst im Himmel. Und deshalb gibt es dort keinen Kampf ums Dasein. Und Gott will, dass kein Tod mehr ist im Himmel. Und deshalb gibt es keinen Tod dort. Und wir werden das alle, wenn wir Jesus nachfolgen, werden wir das alle mal mit eigenen Augen sehen, wie das im Himmel ist. Wisst ihr, bei mir dauert es nicht mehr so lang bis dahin, rein statistisch gesehen, ich habe es ausgerechnet, liegen 89,89% meiner Lebensjahre hinter mir. Also, ich bin bald dort. Naja, aber vielleicht werde ich 100 Jahre alt. Wer weiß. Und dann habe ich euch Rietschler vor meinem inneren Auge gesehen, als ich da die Predigt vorbereitet habe. 14, 16, 18 Jahre. Naja, ihr müsst halt noch ein bisschen länger warten. Es sei denn, Jesus kommt bald wieder. Wir werden es sehen, wie es im Himmel ist. Preis den Herrn. Wisst ihr, dass ich mich darauf freue? Wie im Himmel, so auf Erden. Und Jesus fasst den Willen Gottes für uns auf der Erde in einem Satz zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit aller deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Die letzten drei Worte sind wichtig. Liebe ich Gott, meine Mitmenschen und mich selbst in rechter Weise, frage ich mich, ich stelle mir so viele Fragen, wenn ich so eine Predigt vorbereite. Und dann kann ich nur sagen, Herr, gib mir mehr von deiner Liebe in mein Herz. Und dann weiß ich, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Werden alle Menschen gerettet? Einige? Herr, gib, dass noch viel mehr Münchner deine Wahrheit erkennen. Und Gott will, dass wir das Evangelium verkündigen. Verkündige ich meinen Menschen, meinen Mitmenschen das Evangelium? Manchmal, ja. Herr, hilf mir, nicht zu schweigen, wenn du willst, dass ich reden soll. Und wir wissen, Gott hasst die Sünde. Sündige ich? Manchmal. Herr, hilf mir, dass ich der Versuchung besser widerstehen kann. Michi wird übrigens am 8. August zur 5. Bitte des Vaters unser predigen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Da kommen wir nochmal drauf zurück. Und dann frage ich Gott, Herr, warum gibt es noch so viel Sünde auf der Erde? Schmerz und Tränen und Krankheit, wenn du doch für alles gestorben bist. Herr, warum gibt es noch immer Krankheit und warum seufzen wir noch immer mit der ganzen Schöpfung oder der Zerbrechlichkeit und Vergänglichkeit unseres Körpers? Herr, warum gibt es immer noch den Tod auf dieser Erde, diesen fürchterlichen letzten Feind, wenn du ihn doch besiegt hast? Herr Jesus, warum bist du immer noch nicht gekommen? Das warten wir 2000 Jahre. Jesus, warum bist du immer noch nicht gekommen in Macht und Herrlichkeit? Warum? Ich wüsste mit Paulus nur einen Grund. Weil Gottes Zeitpunkt noch nicht gekommen ist, an dem Jesus einen neuen Himmel und eine neue Erde machen wird. Gottes Zeitpunkt ist noch nicht da. Weil Gottes Zeitpunkt noch nicht gekommen ist, an dem die Tür zum Himmelreich verschlossen wird. Sie ist noch offen. Weil der Herr bis dahin noch viele, viele Menschen zu sich ziehen will. Deshalb hatten wir die Nights of Hope. Das war der Grund. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf der Erde. Und das beten wir oft als eine allgemeine, grundsätzliche Bitte. Und das ist gut. Aber die Erde, nicht, das ist eben auch mein Leben und dein Leben. So wie wir hier sitzen in dieser Kirche. Wir beten damit, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Was heißt das? Oh, das heißt ganz viel. Ich kann nur ein paar Worte dazu sagen. Manchmal geht es um ganz bedeutende Bereiche in unserem Leben. Ich nenne ein paar Beispiele. Es waren zuerst ein paar für die Jungen. Weil ich euch vor Augen hatte, als ich das vorbereitet habe, ist so die Frage, welchen Beruf soll ich lernen? Jesus, welches Studienfach ist gut für mich? Was ist dein guter Wille für mich und für mein Leben, Jesus? Entscheide es nicht allein. Frag Jesus, was deine Begabungen, was dein Weg ist. Das ist ein guter Wille. Oder vielleicht kommt dir so mal die Frage, Herr, willst du mich vielleicht mal für ein Jahr in der Mission haben? Schieb's nicht weg, wenn der Herr dich das fragt. Oder was ganz anderes. Dieses Mädel, das dir so gut gefällt. Oder der Junge, der einfach, wow, ist da drüben. Jesus, frag mal Jesus, was meinst du? Soll ich da mal ein bisschen anbandeln? Das wird dir Jesus sagen. Glaub bloß nicht, dass Jesus will, dass du immer alleine rumkreuchst. Nein, er hat uns als Mann und Frau geschaffen. Und wenn Jesus dir eine Freundschaft schenkt, wie lebst du die Beziehung? Wie lebst du die Goes und die No-Goes? Frag einfach Jesus. Jesus, was ist gut für mich, für uns in unserer Beziehung? Was ist segensreich für mich und für unsere Beziehung? Und was nicht? Jesus will das Beste für deine Freundschaft und deine Beziehung. Jesus will euch eine Freude geben, die nicht nach ein paar Augenblicken verpufft. Dann gibt es auch viele kleinere Dinge in meinem Leben, täglichen Leben. Kürzlich, denke ich, bin mit 70 unterwegs, Tempolimit nach Hesching runter. Herr, was denkst du über den Kerl, der hinter mir wie verrückt drängelt, Bumpersticker to Bumpersticker, und mich in der Kurve harakiri-mäßig überholt? Herr, wie willst du, dass ich ihm begegne, meinen Gedanken? Herr, was denkst du über Mitmenschen, die so irgendwie komisch sind, so ein bisschen eigenartig? Und deren Haltung oder vielleicht auch theologische Position ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Herr, wie willst du, dass ich ihnen begegne? Herr, was denkst du über die Kassiererin an der Supermarktkasse? Denke ich oft drüber nach, wenn ich am Supermarkt an der Kasse stehe. Ich gehe wahnsinnig gern einkaufen. Das ist echt ein Hobby von mir. Also was denkst du, Herr, über die Kassiererin da? Wie willst du, dass ich ihr begegne? Freunde, das ist wichtig. Das ist wichtig. Willst du ihr durch mich ein freundliches Lächeln schenken? Oder ein stilles Segensgebet? Ich muss euch was erzählen, auch wenn ich jetzt eigentlich nicht mehr viel Zeit habe. Die Woche war ich auf der Post, ja, der Postfiliale, weil der Postbote hat das Paket nicht abgeliefert, obwohl wir da waren. Und dann hat er es da eben in die, kennt ihr ja, da reg ich mich immer so auf und dann denke ich, wait a minute, weißt du, unter was vom Stress dieser Mann steht? Der wird geprügelt von seinen Arbeitgebern, der kriegt ein Pensum aufgedrückt, das kann er eigentlich gar nicht leisten. Herr, segne ihn. Ich gehe jetzt zur Postfiliale. Und da war 12 Flaschen Wein für mich gekommen. Großes Paket, ja. Und die Filialleiterin sagt, das kann ich ja gar nicht tragen, da ist ein Wein drin. Ist das ein guter Wein? Dann sage ich, ja, ich glaube schon, ist schon ein guter Wein. Und dann hat mir ihr Kollege rausgetragen und ins Auto gestellt und dann stehe ich hinten am Auto und dann meine ich, den Geist Gottes zu mir sagen zu hören, jetzt machst du das Paket auf, jetzt holst du eine Flasche raus und gib's der Postfilialleiterin. Ja, habe ich gemacht. Keine Ahnung, ja. Aber ich dachte, das ist richtig, das ist jetzt richtig, es macht mir ja nichts aus, ich meine ein paar Euro, ja. Abgesehen, nur so am Rande, ich bin der tiefen Überzeugung, dass es Gottes Wille ist, dass ich mir ab und zu mal eine gute Flasche Wein gönne. Und ich weiß natürlich genau, dass es hier Geschwister gibt in Agape, die haben einen gut sortierten Weinkeller. Ich nicht allein. Gottes Wille, Freude am Leben, ich habe es schon gesagt. Oder, Herr, was denkst du über meinen Geldbeutel, den ich so fest im Griff habe? Hast du deinen Geldbeutel auch fest im Griff? Also ich kenne das von mir. Überhaupt denke ich mir, gehört mein Geld eigentlich mir? Oder gehört mein Geld dir, Jesus? Und vielleicht sagt der Herr zu dir heute Abend, vielleicht sagt der Herr Jesus zu dir heute Abend, komm, hör mal, lass uns doch mal gemeinsam überlegen, was wir am besten mit unserem Geld machen. Ja, und das sind mir an Zukunftssorgen und Existenzängsten. Nächste Woche werden wir um Stefan eine Predigt über die dritte Bitte des Vaterunsers hören, unser tägliches Brot. Gib uns heute. Liebe Freunde, wisst ihr, dass ich in diesen kleinen Dingen immer noch am Lernen und auch am Kämpfen bin? Wir sind Pilger auf diesem Weg. Ich und ihr und wir alle zusammen in Agape, wir sind Pilger auf diesem Weg. Immer mehr zu Jesus hin. Manchmal läuft's gut auf meinem Weg auf der Erde. Danke, Herr, wenn es gut läuft. Und manchmal breche ich dermaßen erbärmlich ein und stolpere in die personalisierten Traps, die präzise für mich designten Falle der gerissenen Schlange aus Eden. Danke, Herr, dass du mir immer und immer wieder liebevoll aufhilfst. Mehr dazu vom Tim am 1. August zur 4. Bitte des Vaterunsers, vergib uns unsere Schuld. Ihr seht, wir sind noch am Anfang unserer Predigtreihe. Wie heißt es heute? Stay tuned. Es kommt noch was. Dein Wille, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wir nehmen uns jetzt noch die Zeit der Stille. Ich weiß nicht, was der Herr zu dir geredet hat. Ich habe gebetet, dass der Herr zu dir redet, und wir haben vorher vor dem Gottesdienst gebetet, dass der Herr zu dir redet. Wenn er zu dir was redet, dann besprich es jetzt in der Stille mit ihm. Und wenn es was ist, wo du denkst, ich brauche ein Segensgebet dafür, und wir haben ja nachher Gebetsteams, und da kannst du auch hingehen. Und dann, nach einer gewissen Zeit der Stille, dann würden unsere Lobpreiser einfach anfangen mit ein bisschen Musik, so wie ihr denkt, dass es gut ist. Und ich bete, Jesus, ich bete für mich und ich bete für meine Geschwister, dass wir darin wachsen können, dass wir sagen können, ja, Herr, dein Reich komme in meinem Leben. Ja, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Und wo das einfach noch nicht so richtig geht, Herr, du verstehst es, und ich bete, dass du mit uns bist und uns dabei hilfst. Danke, Vater im Himmel, danke, Papa, danke, du Herrscher, du König des Universums. Amen.